Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk. Wir sind bereits im November. Es ist Folge 46, diesmal habe ich richtig nachgeschaut. Herzlich willkommen zum Podcast für die Abfallentsorgung zum Kreislauf. Herzlich willkommen und ein großes liebes Hallo an die wunderbare Julia Hobum.
Hallo lieber Tom, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder aufnehmen.
Sehr gut, super. Ich würde gerne mal mit einem technischen Hinweis starten, weil wir kriegen ja immer ganz nettes Feedback, wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sind und treffen auf Hörer. Und das ist ja, wie gesagt, immer sehr schön und nett. Deswegen vielleicht mal die Bitte an alle, die uns gerne hören, auf Folgen klicken bei Spotify auf die Glocke und auch gerne eine schöne Bewertung, eine nette, gute Bewertung da lassen. Das hilft der Verbreitung des Podcasts und da finden sich vielleicht noch mehr Hörer, die uns auch so gut finden und ansonsten natürlich auch gerne in der analogen Welt weiter verbreiten, falls es gefällt.
Kann ich nur unterstreichen. Ich habe jetzt gesehen, dass wir könnten ja auch mal uns bewerten, oder? Hast du uns schon mal bewertet?
Nee, aber ist auch ein guter Tipp, mache ich.
Wir könnten ja mal mit gutem Beispiel vorangehen. Mal so schön selbst loben.
Also, es ist die November-Folge. Wir nehmen am 24.11. auf.
In einem Monat ist Heiligabend, nicht Weihnachten, Heiligabend. Und jetzt mal an dich, Tom, die Frage, schmückt ihr schon zu Hause oder seid ihr die Reduzierten? Fangt ihr erst kurz vor Heiligabend an? Wie sieht's aus?
Also der Baum steht noch nicht, der kommt auch ein bisschen später, aber tatsächlich bin ich gestern nach Hause gekommen, Sonntag. Ich war nun unterwegs mit meinem Sohn und da war zu Hause tatsächlich schon das erste geschmückt. Also meine Frau und meine Tochter waren gestern schon bastlerisch unterwegs. Und da kann ich aber auch nicht so viel unterstützend leisten beim Basteln.
Wieso? Kannst du nicht basteln?
Ja, nicht so ganz so gut.
Also ich habe immer voll gute Ideen im Kopf. Mhm. Und die Umsetzung ist dann immer granatenmäßig schlecht.
Die muss ich delegieren.
Ja, das ist aber zu Hause auch etwas schwierig. Okay. Da will keiner mehr auf mich hören. Das ist irgendwie vorbei. Also in einem Monat ist Heiligabend und wir machen aber keine Pause, sondern wir ziehen durch. Ne? Also wir haben im Dezember wieder ganz coole... Komm, das muss ich spoilern. Im Dezember sehen wir uns sogar, Tom und ich. Also wir so richtig physisch. Also wir sind in einem Raum und machen was ganz Besonderes im Dezember. Ich freue mich total, dass das endlich klappt. Ich finde es mega witzig. Ich kann schon so viel verraten, wir fahren nicht mit dem Abfallsammelfahrzeug. Das tun wir nicht. Das machen wir nicht. Aber wir befinden uns auch nicht in Gernsbach oder in Hamburg.
Genau. Wir fahren dahin, wo vielleicht das Abfallsammelfahrzeug auch am Ende hinfährt, oftmals.
Und ich finde das super. Ich finde das so grandios, dass das funktioniert. Da sind wir am 4. Dezember, glaube ich, oder am 3.
Dezember oder schon.
Egal. Also, das wird mega. Und wir hoffen mal, dass Tom nicht wieder sein Mikrofon im der Bahn verliert. Aber ich glaube, wir fahren zusammen mit dem Auto hin. Lass uns mal einsteigen. Es passiert ja noch relativ viel, auch wenn wir November haben. Vielleicht starten wir mal direkt mit dem, was zu relativ viel Diskussion und Aufruf, also eigentlich so ein bisschen, wie kann man das jetzt eigentlich sagen? Kann man das irgendwie positiv formulieren? Also zu relativ viel Aufsehen auch in den sozialen Netzwerken geführt hat. Und das war Augustin und Remondes. Da geht es um einen unlauteren Wettbewerbsangriff. Das wirft Augustin Remondes vor. Und starte doch mal. Du hast relativ viel dazu geschrieben.
Ja, also ich vermute, dass es die meisten Hörer selbst schon mitbekommen haben. Aber Auslöser war ein LinkedIn-Post des Entsorgungsunternehmens Augustin. Die sitzen im Emsland in Niedersachsen, genauer gesagt. In Meppen, soweit ich weiß, genau. Und die haben einen LinkedIn-Beitrag gemacht, wo Fotos gezeigt wurden vor ihrem Stammsitz. Und da waren viele weiße Autos zu sehen und die hatten so eine Firmenaufschrift von Remondes.
Ich glaube, die hatten auch alle so ein Lüner-Kennzeichen, ne?
Ja, verschiedene glaube ich tatsächlich. Aber ja, sie gehörten alle zur Remondes-Gruppe. Und dieser Beitrag, ich musste ihn mehrfach lesen, bevor ich ihn richtig verstanden hatte, aber es ging darum, dass diese Autos den Entsorgungsfahrzeugen von Augustin wohl relativ lange gefolgt sein sollen auf ihren Entsorgungsrouten.
Ja.
Genau, also die sind den Fahrzeugen quasi hinterhergefahren, wie wir es schon gesagt haben, den Fahrzeugen von Augustin, haben geschaut, welche Kunden da bedient werden. Und im Anschluss, so berichtete Augustin, seinen Kunden dann direkt Angebote gemacht worden von Remondis mit, in Anführungsstrichen, reichlichen Prozenten zum Anbieterwechsel zu bewegen. Genau. Ein Augustin-Sprecher kommentierte das mit: Das war für uns eine neue Form des Wettbewerbs. Fairer Wettbewerb ist durchaus legitim. Aber das hier geht einen Schritt zu weit und schadet der gesamten Entsorgungsbranche, kommentierte ein Sprecher.
Ja.
Also wie gesagt, Augustin machte die Geschehnisse dann auf LinkedIn öffentlich und es war auch ein ironisch gehaltener Beitrag, in dem Remondis für den Geleitschutz durchs Emsland gedankt wurde. Und das erreichte doch durchaus viel Aufsehen, große Zahlen, die bei Social Media den Beitrag gesehen und viele Unterstützung aus der Branche dann auch oder viel Unterstützung aus der Branche dann bekommen hat. Ja, wie gesagt, die Geschäftsführung bezeichnet die Aktion als unlauteren Wettbewerbsangriff und Augustin wollte rechtliche Schritte behalten und sich weitere Maßnahmen vorbehalten. Genau, also Remondis wollte sich nicht zu den Schilderungen äußern, kein Kommentar, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Das war so die Reaktion.
Genau, und das Ganze hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen gehabt. Also Augustin hat auch ein paar Kunden verloren. Also ich denke, das bleibt weiter im Fokus und ich finde es, um ehrlich zu sein, uncool.
Ja, BVSE als Verband der mittelständischen Unternehmen hat sich natürlich auch dazu geäußert. Sie verurteilen das auf das Schärfste. Das seien Methoden, die auf eine Machtposition setzen und die gezielte Schwächung kleinerer Marktteilnehmer anstreben, erklärte Hauptgeschäftsführer Erik Rehbock. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf teilweise aggressive Übernahmeangebote in der Branche. Genau. Und sie wollen das auch, dieses Vorgehen auch auf kartellrechtliche Zulässigkeit prüfen. Genau.
Also es wird ja schon mit sehr viel Druck gearbeitet. Also das kann man ja nicht anders sagen, ne? Es ist sehr viel Druck und Einschüchterung, Angst von größeren Unternehmen dann auch auf kleinere. Also wenn ihr irgendwie noch andere Geschichten kennt, die vielleicht jetzt nicht so aufgeploppt sind, dann lasst uns gerne teilhaben. Aber Tom, du hast ja gerade auch schon gesagt, es gab ja auch was vom Kartellamt, richtig?
Genau, lass uns nochmal ganz kurz an der Stelle bleiben mit den Reaktionen aus der Branche.
Natürlich, gerne.
Du hast schon drum gebeten, falls jemand was berichten kann. Nun geht es ja auch nicht um reißerischen Boulevardjournalismus, aber zur Einordnung hilft das sicherlich. Wir haben auch mit dem einen oder anderen gesprochen, das natürlich nicht zitierfähig war. Aber da sagten manche, macht man doch schon immer so, vielleicht nicht in diesem Umfang oder in diesem offensichtlichen Stil. Andere spekulierten vielleicht über eine größere Auseinandersetzung zwischen den beiden Unternehmen. Und wieder andere sagten, naja, das hat vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit diesem LinkedIn-Beitrag, ein bisschen übertrieben dargestellt. Also da kam alles, wie gesagt, wenn es da Einschätzungen gibt oder eigene Erfahrungen, die man hier teilen möchte, sehr gerne.
Oder andere Meinungen, Rückmeldungen, immer gerne her damit.
Genau, und Thema Übernahmen, natürlich übernimmt nicht nur Remondis andere Unternehmen, wir hatten auch ein paar weitere Meldungen in den letzten Wochen, zum Beispiel die Otto Dörner Gruppe aus Hamburg, die hat die Richard John GmbH übernommen oder auch Loppe hat durch eine Übernahme eines Entsorgers in Bayern die Aktivitäten auch in den Freistaat ausgedehnt. Aber ich sagte es bereits ganz am Anfang, wir nehmen ja auf Ende November, am 24. November. Und noch ganz kurz vor unserer Aufnahme kam noch eine Meldung rein, die ganz gut zum ersten Thema passt. Und da geht es um die Prüfung verschärfter Auflagen durch das Bundeskartellamt für den Rethmann-Konzern, zu dem ja auch Remondis gehört. Und nach anderthalbjähriger Prüfung hat man sich jetzt beim Bundeskartellamt dazu entschlossen, eben gegen Rethmann, gegen Remondis höhere Auflagen zu verhängen. Also die Gruppe wurde verpflichtet, in konkreten Wirtschaftszweigen für einen Zeitraum von 3 Jahren alle Zusammenschlüsse vor Vollzug anzumelden. Also auch Übernahmen von Unternehmen, die unter der eigentlichen kartellrechtlichen Schwelle liegen. Genau, wo liegt jetzt hier die Schwelle? Genau, sie müssen alles anmelden, insofern es sich nicht um Bagatellfälle handelt und die Umsatzerlöse des Zielunternehmens müssen mindestens 100.000 Euro betragen. Also sind dann quasi alle Übernahmen.
Das ist eigentlich alles.
Genau.
Das ist wirklich alles. Gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Tom,
ganz kurz,
so?
Lass mich ganz kurz da.
Immer ganz kurz.
Es ist ja insofern spannend, weil es da ja um diese 2021 eingeführte und Ende 2023 nochmal angepasste sogenannte Remondes-Klausel geht im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Und die kommt jetzt zum ersten Mal tatsächlich zum Einsatz bei Remondes. Genau, und Kartellamtspräsident Mund kommentierte das so, dass die allgemeinen gesetzlichen Umsatzschwellen für eine Anmeldepflicht von Zusammenschlüssen dazu führen können, dass Übernahmen kleinerer Unternehmen einen wettbewerblichen Überprüfung entzogen werden. Und das kam seiner Meinung nach vor allen Dingen bei den regional abzugrenzenden Entsorgungsmärkten häufiger vor. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen. Und letzter Punkt, wirklich ganz schnell, letzter Punkt. Remondes kann natürlich dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Wir werden das weiterhin im Blick behalten. So, es war hoffentlich wirklich ganz kurz. Julia ist schon eingeschlafen.
Nee, es erinnert nur ein bisschen an Nachrichten vorlesen. So ein ganz bisschen, Tom.
Entschuldigung.
Ich habe dich jetzt mal machen lassen, aber ich darf ja auch nichts sagen. Das wurde mir ja gerade dann mehrfach verboten.
Ich dachte,
und das ist so ein bisschen Nachrichten vorlesen.
Wir ordnen es noch ein bisschen ein.
Ist total super, Tom. Aber es ist so ein bisschen Nachrichten vorlesen.
Gut, jetzt sind wir wieder außerhalb vom Vorlesen. Nächstes Thema.
Nee, jetzt habe ich ja gerade keine Lust mehr, ne? Mach du jetzt mal.
Ja, dann muss ich ja wieder vorlesen.
Okay, komm. Elektrogenowelle, die war ja jetzt auch häufig genug in der Diskussion. Nach der Elektrogenowelle ist vor der Elektrogenowelle oder andersrum in diesem Fall. Es hat sich ja eigentlich gar nicht so wirklich viel geändert. Also eigentlich ist das ja nur ein Novellchen, wenn wir ehrlich sind. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, und wir kommen ja auch gleich noch drauf zu sprechen, zu den Einweg-E-Zigaretten, aber ist tatsächlich die erweiterte Sammlung von den Einweg-E-Zigaretten. Und ich glaube auch tatsächlich auch nur E-Zigaretten, also wirklich Verdampfern, im kleineren Handel, also Kioskbetreiber, Tankstellen, das ist jetzt nicht mehr begrenzt, sondern ganz klar die Geräte verkaufen, müssen auch sammeln. Das ist so ein bisschen spannend, weil man sich dann fragt, und wer bezahlt das Ganze? Der Kioskbetreiber wohl nicht und die Tankstelle wohl auch nicht. Vielleicht sammelt der Kioskbetreiber auch und schmeißt es dann hinterher in den Restmüll. Schauen wir mal. Ich verweise hier an dieser Stelle gerne wieder auf mein Projekt Lila. Ja, komm. Tom, jetzt, ich will jetzt hier aber auch nicht so einen Monolog führen. Du musst jetzt hier nicht beleidigt sein.
Das war jetzt ganz spannend. Ich habe überlegt, in welche Richtung sich das bewegt.
Genau, und Verbot Einweg-E-Zigaretten haben ja relativ viele gefordert, auch nochmal in der Anhörung. Die DUH, der BDE, VKU, und da war noch jemand, also auf jeden Fall haben es eigentlich alle eingefordert, das Verbot. Es ist nicht gekommen. Und der ein oder andere Politiker klopft sich jetzt so ein bisschen auf die Schulter. Da kannst du aber gerne was zu sagen, Tom.
Also wie du schon sagtest, es wurde lange gefordert, auch in der Anhörung im Bundestag im Umweltausschuss wurde es gefordert. Die Koalition konnte sich dann aber nicht dazu durchringen, das ins Elektro-G aufzunehmen, also das Verbot für Einweg-Vapes. Sie haben aber parallel einen Entschließungsantrag verabschiedet, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, eben genau ein solches Verbot zu prüfen. Und am Ende soll klar das Ziel stehen, dass ein solches Verbot kommt.
Ja, aber weißt du, jetzt, ich will jetzt nicht klein-klein machen, aber wir haben auch viele andere Elektrogeräte, in denen Lithiumbatterien verbaut sind.
Was
Spielzeug und. Genau. Die sind ja genauso gefährlich. Wie soll das denn dann funktionieren?
Aber dann ging die Geschichte ja weiter. Nach Bundestag musste das Ganze nochmal in den Bundesrat. Da hat der Umweltausschuss erneut so ein Verbot gefordert und den Bundesrat, also das die gesamte Länderkammer aufgefordert, doch den Vermittlungsausschuss zu dem Thema anzurufen.
Und das haben sie abgelehnt.
Das haben sie abgelehnt. Was ist danach passiert? Was ist noch passiert?
Mist. Ich bin eingeschlafen.
Sie ist eingeschlafen. Die Bundesregierung hat dazu im Bundesrat dann noch eine Protokollerklärung abgegeben. Und in dieser Protokollerklärung kündigt die Bundesregierung an, ein solches Verbot jetzt doch einzuführen. Das ist jetzt der neueste Stand, Ende November. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Es bleibt richtig spannend. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, Vapes sollen gesammelt werden, egal ob Einweg oder Mehrweg. Und das halt eben in Tankstellen und, und. Also ich bin mal gespannt. Die DUH wird es ganz sicher wieder testen. Und
genau.
Ab wann soll das Elektro-G eigentlich gelten, Tom?
Ab 1. Januar, aber diese Rücknahmepflicht für Vapes soll erst ab Mitte des Jahres dann.
Ja, genau, im Juni, glaube ich, ne?
Genau, Übergangsfrist bis 30.06., soweit ich weiß.
Ja, genau. Ich war jetzt auf einer Veranstaltung von Philip Morris, die haben auch gemeint, es ist sportlich, aber es ist schaffbar. Also ich bin total, also da bin ich richtig gespannt, wie wir das umgesetzt bekommen. Dann gehen wir vielleicht mal vom Elektro-G zum Verpackungsgesetz, Tom, oder? Hast du noch eine Sache? Tom hat heute mal ganz oft noch eine Sache. Ich komme da nicht raus.
Schon beim E-Schrott sind, ich muss Abbilde leisten. Ich habe in einer unserer letzten Folgen ein wenig Quatsch erzählt. Und zwar geht es um diese geplante EU-Abgabe auf nicht gesammelten E-Schrott. Und ich habe gedacht, diese Abgabe ist geplant auf die Differenz zu der Nicht-Zielerreichung. Also
ja.
Deutschland zum Beispiel hat ja nur eine Sammelquote von 30%, Vorgabe ist 65%. Und ich dachte, diese Abgabe ist geplant auf genau dieses Delta.
Also diese 35%, die nicht gesammelt worden sind.
Genau, umgerechnet auf Kilogramm, 2 Euro pro Kilogramm. Das ist nicht so. Man könnte jetzt streiten, ob das noch bekloppter ist als vorher. Ich sage mal ganz kurz, wie es geplant ist. Die 2 Euro pro Kilogramm sind auf alles, was nicht gesammelt wurde. Also auf die Differenz zu 100%. Das heißt aber auch, die wenigen Länder, die diese 65% erreichen, ich weiß, das Klima ist mir bekannt, ist zweifelhaft, wie die das erreichen, aber es müssen am Ende alle zahlen. Das ist ja, wie gesagt.
Irgendwie ein bisschen schräg, oder?
Ja. Das wollte ich nur nochmal, weil ich da das letzte Mal Quatsch erzählt habe. Liebe Kollegin.
Ach stimmt, du hast es ja auch ganz dick in das Skript reingeschrieben. Mhm. Korrektur EU-Abgabe. Ja, ich habe es überlesen.
Ja, siehst du.
Ja, es ist mein
Fehler,
Tom.
Dann schimpfen, dass ich dir so...
Nein! Oh, Tom, wie könnte ich denn bitte mit dir schimpfen? Wie denn? Du wirst doch schon genug bestraft vom Leben. Oh, jetzt krieg ich wieder böse Kommentare. Nein, ich beneide dich um vieles. Zum Beispiel um deinen sehr entspannten Job.
Okay, na dann.
Heute ist Montag, ne?
Mhm.
Muss heute nicht wieder die Olvid-Ausgabe fertig.
Ja, so sieht's aus.
Und wir haben hier so viel rum mit unserer scheiß Technik heute. Also heute ist wirklich mal für alle, ihr kriegt's gar nicht mit, aber heute ist echt der Wurm drin. Also bei Tom funktioniert der Upload nicht, bei mir funktioniert das Mikrofon nicht, alles ist heute echt. Wir danken hier an dieser Stelle nochmal Herrn Müller, der das alles dann hinterher wieder zusammenflanschen muss.
Ja, und wir bitten um Nachsicht, wenn wir hier und da ein bisschen rumgestottert haben, aber das lag dann wirklich an den Übergängen und den Themen, wo wir jetzt gerade sind.
Nein, aber ich finde, du hast sehr schön vorgelesen zu Rimbondus und Augustin, wirklich.
So, nächster Brecher, Verpackungsgesetz.
Gerne.
Kam jetzt auch Ende November. Der erste Entwurf.
Größte Reform des deutschen Verpackungsrechts seit 35 Jahren.
Das ist
seitdem es das eigentlich gibt, ne?
Ja, ich denke mal, ja. Verpackungsrechtsdurchführungsgesetz, also dieses DG-Durchführungsgesetz, das ist offenbar der neueste Renner.
Das gibt ja auch das beim Batteriedurchführungsgesetz oder Anpassungsgesetz. 177 Seiten, aber ich finde es schön, dass du das auch so bewertest. 177 Seiten dicke Entwurf.
Ja, das ist immer so ein Arbeitsnachweis für die Olvid-Redakteure, wie dick die Gesetzesentwürfe sind.
Wie dick sind denn so die Bücher, die du in deiner Freizeit liest?
Was hat denn so ein LTB, so ein lustiges Taschenbuch?
Sehr schön.
Auch so viel, glaube ich.
Weil ich finde die ja schon ganz geil. Ich glaube, so eins kaufe ich mir zu Weihnachten. Weil ich finde ja die Donald Duck-Geschichten immer super. Und Dagobert. Dagobert finde ich auch mega.
Auch schön, auch schön.
Weil wer ist deine Lieblingsfigur? Gundel Gaukelei.
Nee, schon Donald.
Donald auch?
Ja.
Wie findest du Goofy?
Also ich mag Donald und ich weiß, der ist auch trottelig, auch Goofy ist mir noch
ein bisschen, ja, ein bisschen hart, ne? Wen ich richtig nervig finde, ist so Mickey Mouse. Oh, der ist immer so, wenn er dann da sind, genau, so richtig Streber, ey. Oder hier Tick, Trick und Track, weißt du, wenn die dann wieder mit ihrem Fähnlein Fieseschweif unterwegs sind und dann auch wieder so voll rumstrebern.
Ja.
Die könnten doch mal was zur Mülltrennung wirkt machen.
Sehr schön.
An der Stelle, liebe Grüße an Exe.
Sehr schön.
Okay.
Sesamstraße ist ja beim E-Schrott unterwegs, denn
Das war auch herrlich. Dazu verbitte ich mir aber jetzt jeden weiteren Kommentar. Ich hatte jetzt noch irgendwas anderes. Samstagmorgens, was hast du da immer geguckt? Hast du auch immer Disney Club geguckt?
Nee, wir hatten ja nichts.
Ach, du kommst aus der DDR?
Genau.
Aber dann hast du Sandmännchen immer geguckt?
Ja, aber nicht morgens.
Ja, klar, abends. Meine Eltern haben uns immer, ich habe ja drei Geschwister, meine Eltern haben uns immer samstagmorgens mit Keksen um 8 Uhr vor den Disney Club gesetzt. Mhm. Und weil Samstagnachmittag kam der eigentlich und dann, da mussten wir aber mal Laub brechen und so einen Scheiß machen. Mhm. Und ich glaube, meine Eltern wollten einfach nur länger schlafen und haben uns vor die Glotze gesetzt.
Es ist ja doch was aus euch geworden, glaube ich, trotzdem.
Ich glaube, das würden jetzt viele anders sehen. Ganz liebe Grüße an meine Mutter. Oh Gott, wenn die das hört, bringt die mich um. Komm, dann lass uns mal schnell wieder zum Thema übergehen. Also, Verpackungsgesetz, da waren wir stehen geblieben.
Ja, Umsetzung der Europäischen Verpackungsverordnung ist da.
Genau, genau. Also für alle Neuen hier, die EU-Verpackungsverordnung wird abgekürzt in PPWR. Also wenn ihr das irgendwo mal liest, ist es die EU-Verpackungsverordnung. Und genau, ersetzt jetzt das Verpackungs-G, dieses Anpassungsrecht-Durchführungsgesetz
heißt es.
Oh.
Wir atmen durch.
Wir atmen durch und sollten mal wieder Glücksrad spielen oder Geigenraten, ich weiß es nicht. Also das, was eigentlich so am entscheidendsten ist, was tatsächlich oder was jetzt wirklich am meisten geändert worden sind so die Recyclingquoten. 95% für Aluminium und Eisenmetalle, 90% für Glas und PPK. Also Papier, Pappe, Kartonagen für alle, die neu sind. Und 80% für Flüssigkeitskartons. Sind das so
Tetrapack.
Genau, Tetrapack. 80%.
Genau, also das ist ja eine Übernahme aus der PPWR und auch für Kunststoffe gelten dann steigende Recyclingquoten. Was noch interessant war, dass von diesen Recyclingquoten bei Kunststoffen 5 Prozentpunkte auch durch andere nicht-mechanische Recyclingverfahren erfüllt werden können künftig. Darunter fällt natürlich auch und vor allem das chemische Recycling.
Genau. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier richtig lese, dass gilt nur für die zusätzlichen, also im Endeffekt nur für die oberhalb der werkstofflichen Unterquote.
Genau.
Also alles, was nicht werkstofflich recycelt werden kann, kann ins chemische Recycling gehen.
Genau, und das ist eine Differenz von 5 Prozentpunkten und die kann und soll dann durch diese Verfahren erfüllt werden. Genau, gibt es noch ein paar andere sehr detaillierte strukturelle Reformen, die da angedacht sind.
Aber wir können ja jetzt nicht 177 Seiten vorlesen, oder Tom?
Genau, Zulassungspflichten für duale Systeme beziehungsweise Organisation der Herstellerverantwortung.
Mach das mal nicht in so blöden Anführungszeichen. Das jetzt hier mal für die Hörer. Der Tom hat jetzt hier gerade diese Gänsefüßchen gemacht. Organisation für Herstellerverantwortung klingt mega.
Ist super.
Euvid.
Ja. So, jetzt ja. aber weihnachtliche Stimmung.
So. Ich fand's, ich hab's gefeiert. Ich hab's echt gefeiert. Tom und ich, wir haben von einer treuen Hörerin einen Christstollen.
Ich habe von zwei treuen Hörerinnen den bekommen.
Mir fällt das Gesicht runter. Ich habe nur einen bekommen. Warum hast du denn
ich
zwei bekommen?
Ich habe auch nur einen Stollen bekommen, aber von zwei Absenderinnen.
Ach so, ja, gut. Okay, entschuldige. Also, wir haben uns ja in der letzten Folge ein bisschen nicht, naja, doch ein bisschen drüber lustig gemacht, wegen des Litterings von Christstollenverpackungen, weil ich dann gesagt habe, wir haben denn so einen großen Christstollen, beißt da rein und isst den dann einfach mal so auf der Straße auf. Und wir wurden jetzt eines Besseren belehrt. Es gibt tatsächlich Christstollen to go.
Ja. Der war auch sehr lecker.
Und kam aus Dresden.
Genau.
War von Steffi und Dana. Steffi und Dana sind Schwestern und wie gesagt waren in Dresden, haben das gesehen und haben Tom und mir jeweils einen Christstollen geschenkt. Ich habe sehr gefeiert. Ich habe mich echt totgelacht, als ich das Paket bekommen habe. Wirklich. Danke nochmal an der Stelle und ganz liebe Grüße.
Genau, und das wirft natürlich die Frage auf, wenn da schon extra to go draufsteht, besteht da die Gefahr, dass diese Verpackungen gelittert werden? Müsst ihr die dann nicht doch unter das Einweg-Kunststofffondsgesetz, ist auch ein tolles Wort, fallen? Ja, die Diskussion läuft noch, beziehungsweise kurz danach gab es auch eine Entscheidung des Umweltbundesamtes, die eine 500-Gramm-Schwelle für Einweg-Kunststoffverpackungen eingeführt haben. Das heißt, dass dann alle Produkte, die unter 500 Gramm Gewicht haben, dann doch unter diese Einweg-Kunststoffverordnung oder unter den Fonds fallen und da einzahlen müssen die Hersteller beziehungsweise Vertreiber dieser Verpackung.
Tom, jetzt musst du tatsächlich mich mal ganz kurz nicht aufklären. Das machst du ja sowieso ganz gerne, aber vielleicht mich nur. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, ich bin genauso matsch wie der Montag oder die Technik. Aber keine Einwegabgabe für Wasserballons, weil sie keine Luftballons sind.
Ja, das ist vielleicht dann doch zu sehr Special Interest, aber da geht es auch wieder darum, wird das gelittert oder nicht? Und da gibt es immer so Einstufungsentscheidungen vom Umweltbundesamt, was da jetzt drunter fällt. Und diese Wasserballons, kennst du die ja von deinen Kindern irgendwie?
Kenn ich auch noch von mir. Ja, wenn uns langweilig war, dann haben wir die, also während der Uni noch, haben wir die befüllt und dann geschmissen.
Genau, und die fallen aber nicht unter die Einweg-Kunststoff-Richtlinie der EU, weil sie nicht ausdrücklich Luft oder Gas, sondern eben Wasser enthalten. Aber das ist ja bestimmt, also in gewisser Weise unsinnig, weil gerade dieses Zeug ja dann irgendwo rumliegt und entsorgt werden muss. Die platzen ja und dann liegen die diese Ballons in Unterteilen verstreut da. Und das ist eine Diskussion jetzt gewesen, dass nun gerade diese Produkte nicht unter diese Verordnung fallen. Und da ist der Oberhaber allerdings auch in der deutschen Übersetzung der EU-Leitlinien ein Übersetzungsfehler aufgefallen. Also ist der Fehler oder der Teufel steckt im Detail. Es ist wirklich verrückt, auf was man alles achten muss, beziehungsweise was dann alles entschieden werden muss und was alles diskutiert werden muss. Könnte man es groß Fass aufmachen mit Bürokratie abbauen, aber ich glaube, das lassen wir lieber nicht.
Nee, das lassen wir heute mal lieber. Das ist... das lassen wir lieber. Ich finde das nächste Thema mit den regionalen Unterschieden bei der Bioabversammlung weist eigentlich auch ganz schön auf unsere nächsten zwei Folgen hin.
Auch ein gutes Thema, ja. Oder auch
ja, finde ich eigentlich ganz schön. Guter Spoiler. Also die nächsten zwei Themen beschäftigen sich nämlich, oder die nächsten zwei, entschuldigt, die nächsten zwei Ausgaben beschäftigen sich nämlich genau mit Bioabfall und mit Restmüll. Und wir haben immer noch rund 4 Millionen Tonnen Bioabfall, die jährlich im Restmüll landen, also eben einem Recycling da nicht mehr zur Verfügung stehen, also keine Kompostierung, keine Biogasproduktion, sondern ganz klar einfach in die Verbrennung gehen. Das ist sehr schade, weil das natürlich auch wertvolle Ressourcen sind, die wir da verlieren. Und es ist natürlich, macht auch was mit dem kalorischen Heizwerk in der Müllverbrennungsanlage. Also wir tragen dann auch sehr viel Wasser ein, was dann natürlich auch zu dem schnelleren Altern einer Müllverbrennungsanlage führen kann. wir haben regionale Unterschiede. Das ist aber eigentlich, finde ich, jetzt nicht verwunderlich. Man muss es halt immer nur hin und wieder mal wieder aufzeigen und aufschreiben. Und Spitzenreiter bei der getrennten Sammlung sind Schleswig-Holstein und Hessen mit etwa 90 Kilogramm Bioabfall pro Kopf. Und Schlusslichter sind Brandenburg, Thüringen und die Stadtstaaten. Also ich gehe mal davon aus, Berlin, Hamburg und Bremen.
Genau.
Mit unter 40 Kilogramm. Und woran das in Schleswig-Holstein liegen könnte, das erfahren wir im Januar.
Sehr gut. Also,
komm so ein bisschen spoilern, so ein bisschen, ihr müsst da dranbleiben. Genau, und die Pflichtsysteme sind erfolgreicher. Also in Kreisen mit Pflichtbiotonne werden durchschnittlich 78 Kilogramm pro Einwohner gesammelt. Und bei einer freiwilligen Biotonne landen wir bei 46 Kilogramm.
Und dann gibt es ganz viele Kreise, leider immer noch, die gar keine Biotonne anbieten.
Das ist auch hier in Hamburg ganz häufig der Fall, dass es keine Biotonne gibt. Vor allen Dingen auch so mitten in der Stadt, weil dann angeblich kein Platz dafür da ist. Ich denke, das gleiche Argument gilt in Bremen und Berlin. Das ist echt dann schwierig. Also viele haben echt nur Papier und Restmüll. Dann noch den gelben Sack. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so, ich will das jetzt gar nicht damit entschuldigen, aber dass natürlich die Frage ist, wie viel Bioabfall fällt natürlich dann auch an mitten in der Stadt.
Ja, richtig.
Also wie viel ist es dann wirklich und wie viel Restmüll landet dann da drin, weil vielleicht die Restmülltonne voll ist. Ja. Und dann ist so die Frage, ob sich das mit der Biotonne wirklich lohnt. Ich will das nicht entschuldigen, ich liebe meine Biotonne und ich liebe übrigens auch meine Biotonne im Sommer, wenn sie voll ist mit Maden, wobei das noch nie vorgekommen ist, aber das gehört dazu, ihr Lieben.
Machst einfach einen Deckel zu.
Nee, natürlich mache ich einfach einen Deckel zu. Oder ich lasse die Hühner rein. Also ich habe ja Hühner, die finden das ja geil.
Auch praktisch.
Ja, was hast du? Also Hühner
ich sind Hühner.
Absolut. Ja, aber Hühner sind absolute Fleischfresser. Die essen nicht nur so Körnchen. Die wollten mich auch mal auffressen. Da hatte ich so zwei Wunden an den Beinen. Das haben die dann irgendwie mitgekriegt. Dann sind die auf mich losgegangen, wollten mich picken und wollten mich fressen, glaube ich. Wie du mich jetzt gerade anguckst, als ob ich irgendwie schlecht geträumt hätte. Also wirklich, die haben auch schon eine Ratte gefressen. Oder kennst du nicht diese YouTube-Videos, wo so ein Huhn so eine kleine Maus frisst?
Nee, kenne ich nicht.
Hast du eigentlich Instagram?
Ja.
Folgen
aber
wir uns?
Aber da würden wir sowas nicht in meinen...
Folgen wir uns? Tom, folgen wir uns?
Ich glaube nicht.
Warum nicht? Okay, ich schicke dir mal ein paar Reels. Wir folgen uns gleich auf Instagram und dann schicken wir uns ein paar Reels. Ich schicke dir sowas von Hühnern. Auch wenn es dich nicht interessiert.
Huhn-Content incoming.
Chicken.
Ja, also gab da noch das Ergebnis Verbrennungsanlagen als Hemmnis. Sieht zumindest der Nabu so. Da, wo Müllverbrennungsanlagen bestehen, wird die Biotonne selten angeboten. Man braucht ja Mengen für die Verbrennung. Da werden auch Zahlen genannt. Da, wo es Müllverbrennungsanlagen nicht Anlagen gibt, liegt die Sammelquote im Schnitt bei nur 37 Kilogramm Bioabfall und in anderen Regionen, Kreisen, Städten bei 194 Kilogramm. Ja, also
ich habe ja jetzt aber tatsächlich wieder häufiger auf LinkedIn von vielen Forschungsvorhaben gelesen, die sich gerade wieder so einem Thema im Bereich der Kreislaufwirtschaft tummeln oder sich auftun. Und es geht natürlich auch immer viel um die Sichtbarkeit, IT-Lösungen. Und ich denke jetzt gerade irgendwie an unsere Aufnahme mit Herrn Untersteller.
Auch so.
Das fand ich, der hatte ja gesagt irgendwie, ob wir noch Weltmeister sind im Bereich der Recycling-Patente. Gehen wir wieder nach vorne. Und du hast es ja aufgeschrieben, Deutschland ist weltweit führend, tatsächlich. Wir haben 2024 379 Anmeldungen wurden veröffentlicht. Also herzlichen Glückwunsch für jeden, der ein Patent hält. Das kann ja echt Gold wert sein. Und Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich an der Spitze, gefolgt von den USA, Japan, Frankreich und Südkorea.
Sehr schön. Also das auch bei uns, Euvid Recycling und Entsorgung, im Detail nachzulesen. Die Meldung zu den steigenden Patentanmeldungen. Dann gibt es auch ein Forschungsprojekt, das heißt DivaBud. Da musste ich direkt an dich denken.
Natürlich, weil es auch von uns ist, mit der TU Braunschweig zusammen. Ja, genau. Es geht um Batterien, um die Sortierung von Batterien und um IT-Lösungen rund um das ganze Thema. Also die Sichtbarkeit, die Transparenz, genau, im Bereich der Sortierung.
So, jetzt würde ich ein Thema übergehen wollen. Umweltministerium stellt Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft vor. Das ist schon ein paar Wochen her.
Ja, aber wir sollten es trotzdem einmal erwähnt haben. Also gerne nachlesen. Und dann lasst uns doch, lasst uns doch, als ob wir hier mehrere Personen sind.
Ich bin nur alleine heute hier.
Mit deiner Pflanze. Ich finde das so geil. Ich glaube, du bist wirklich der Einzige, den ich noch kenne, der so ein Benjamin in der Ecke stehen hat. Du hast einen Benjamin neben einem Kieferregal.
Ja, super. Jetzt weiß ich auch, wie das heißt. Wusste ich bis eben nicht, dass das ein Benjamin ist.
Ich glaube, das ist ein Benjamin.
Okay.
Das nächste Mal, wenn wir uns treffen. Bestellt. Das nächste Mal. Ich hoffe, sie hat es lieb gemeint. Oder ich habe ja früher meinen Geschwistern immer meinen Müll geschenkt. Ich habe ja immer so, also wenn ich aufgeräumt habe, dann habe ich immer so Überraschungstüten gepackt und habe dann meiner Schwester ein Geschenk gemacht und da war dann immer so mein Müll drin. So dreckiges Geschirr oder so eingepackt. Super. In so einem, ja, das musste sie dann wegbringen, war ja dann ihr Geschenk. Geschenke bekommt man übrigens eigentlich auch bei unserer Geschichte zum intelligenten Fehlwurf heute. Wir wollen gar nicht so viel spoilern, aber es ist eigentlich echt eine lustige Geschichte, die eigentlich am schönsten Tag, vermeintlich schönsten Tag des Lebens nicht passieren sollte. Also mein schönster Tag in meinem Leben war meine Geburt. Deswegen feiere ich auch so gerne meinen Geburtstag. Nein, ich habe auch meine Kinder sehr lieb. Wir haben heute eine Sprachnachricht, mal wieder. Ich finde das total klasse. Die wird jetzt abgespielt. Viel Spaß dabei.
Hey Julia, anbei die kurze Geschichte eines Sofas und wie dieses ungewollt zu einem Abfall wurde. Vor einigen Jahren haben Freunde von mir geheiratet und das Ereignis wollten sie dann dementsprechend auch fotografisch festhalten. Sie haben also einen Fotografen engagiert und mit dem haben sie dann ein klassisches, stilvolles Vintage-Sofa in den Wald gebracht und haben da die Fotos durchgeführt oder Fotos aufnehmen lassen. Anschließend sind dann alle zurück zum Auto und haben sich umgezogen, sind wieder zurück in den Wald, um das Sofa abzuholen. Und als sie dort ankamen, war wohl schon die Polizei vor Ort, die das Sofa begutachtet hat. Was war in der Zwischenzeit passiert? Also Passanten hatten das oder die Aufnahmen beobachtet und haben gesehen, wie das Sofa anschließend allein im Wald zurückgelassen wurde und haben dementsprechend die Polizei gerufen. Jegliche Diskussion hat nichts geholfen. Es folgte eine Anzeige wegen illegaler Abfallentsorgung und die musste letztlich dann auch bezahlt werden.
Ja, bittere Geschichte auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist ohne großen Ärger ausgegangen und man konnte es aufklären. Insofern.
Ist aber eigentlich auch irgendwie eine schöne Erinnerung für den Tag, oder?
Absolut, absolut.
Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das Sofa würde ich für immer aufheben. Ich hätte eigentlich jetzt gerne noch ein Bild davon, von der Hochzeit und von dem Sofa.
Genau.
Ja, also von daher danke an Nils, dass er uns die Geschichte zur Verfügung gestellt hat. So viele richtig schwere Themen haben wir heute gar nicht mehr, ne? Wir haben noch ein bisschen gemischtes Hack. Mit 12 Containern Chemikalien und Müll aus der Drogenfabrik.
Genau, irgendwo in der Nähe von Berlin gab es da einen Fall.
Das wundert mich irgendwie nicht.
Wo man was ausgehoben hat, so eine Drogenfabrik, und dann hatten die Behörden lange mit zu tun, das alles zu entsorgen.
Das war im Industriegebiet in Nauen.
Mhm.
Und also wir reden jetzt hier nicht irgendwie von Cannabis und ein paar Haschplätzchen, sondern hier geht es wirklich um Chemikalien. Und ja, die Chemikalien müssen jetzt tatsächlich logischerweise von Spezialfirmen entsorgt oder in gesicherten Hallen zwischengelagert werden. Das ist relativ aufwendig und relativ teuer. Also ich hoffe, die Drogenbande hat genug gespart in der Vergangenheit.
Ja.
Also 400 Kilogramm Drogen in Kristallform sowie tonnenweise weitere Chemikalien wurden da rausgeschleppt, ne? Das ist nicht wenig.
Industriell fast schon.
Ja. Naja, ist wirklich industriell, ne? Und da geht's
wirklich um illegal chemische Partydrogen. Ecstasy oder was? Weißt du genau, was das war?
Nee, aber Crystal Meth vielleicht? Keine Ahnung.
Ich finde, das wird auch irgendwie auch immer krasser, oder? Also ich gehe ja hier, wenn ich hier in Hammerbrook zum Bahnhof laufe, dann gehe ich ja auch hier wirklich so direkt durch die entsprechenden Straßen. Das ist schon
bitter, ja.
In Gernsbach gibt es das wahrscheinlich nicht so.
Weiß ich jetzt nicht.
Okay, du bist wie ist das in Karlsruhe? Wie ist das in Karlsruhe?
Da gibt es auch den einen oder anderen Hotspot. Liest man in der Presse.
Okay. Kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht werden wir uns ja nächsten Monat sehen.
Genau.
Vielleicht zeigt sie mir das dann mal, dein Karlsruhe.
Genau.
Nein, der Tom nimmt natürlich keine Drogen. Also ich glaube, das wäre der letzte Mensch. Apropos, werde ich eigentlich dieses Jahr auf dein Geburtstag eingeladen?
Ja klar, bestimmt. Mit Drogen.
Du mich auch. Nie. Hier, wir folgen uns nicht auf Instagram. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, was uns eigentlich überhaupt noch verbindet, Tom. Und
Podcast folgen.
Ja, das sowieso. Und eine innige Freundschaft. Die braucht keine Geburtstage. Die braucht.
Ich bin ins Telefon gegangen, als ich angerufen habe.
Wann habe ich nicht abgehoben?
Na, als ich dir zum Geburtstag gratulieren wollte.
Das ist nicht wahr. Habe ich echt nicht abgerufen? Oh Gott, das tut mir.
Jetzt ruft der auch noch an. Ich habe Geburtstag, lasst mich alle in Ruhe.
Nein, so ist das. Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ganz hart gearbeitet.
Ach so.
Ja. Ich war also im Business-Stress. Ich liebe das, an meinem Geburtstag ins Büro zu gehen. Das mache ich so bis mittags. Da müssen immer alle freundlich sein und gratulieren. Und dann schimpft auch keiner, wenn ich mir dann nachmittags frei nehme und nach Hause gehe. Wobei, ich bin ja Geschäftsführerin, dann schimpft eh keiner. Aber das ist bei dir ja ein bisschen doof, ne?
Nee, ich finde das super. Ich war noch nie in der Schule und habe noch nie gearbeitet an meinem Geburtstag.
Ja, aber du hast doch dann gar keine Kollegen, die dir gratulieren müssen.
Das können die doch danach machen. Machen die auch.
Nee, machen die?
Und dann habe ich einen Kollegen, mit dem mache ich seit 15 Jahren, führen wir jedes Jahr am Anfang Januar das gleiche Schauspiel auf. Er gratuliert mir nachträglich zum Geburtstag. Ich sage, ach, ist doch schon verjährt.
Okay, der ist gar nicht so schlecht. Also wenn das ein Ritual zwischen euch ist, dann finde ich es witzig.
Ja, ist es.
Wir sind schon ein bisschen über der Zeit und ich weiß auch, dass unser zweiter Teil heute auch ein bisschen länger geht. Nee, gar nicht. Da sind wir gut in der Zeit geblieben.
Aber er war spannend.
Ne? Aber er war spannend, genau, er war spannend.
Er ging nicht um Weltraumschrott, aber um Schrott.
Perfekte Überleitung, ich hätte es nicht besser machen können. Bleibt dran. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer November-Ausgabe. Das Jahr schreitet voran. Und wir haben heute wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, Maximilian Lang. Maximilian Lang ist nicht nur Founder von ReSphere, sondern auch Geschäftsführer der Gerhard Lang Recycling GmbH. Herzlich willkommen, Max.
Hi. Max, auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Also die Firma Lang Recycling in Gaggenau, die ist sicherlich dem einen oder anderen schon Begriff, aber vielleicht auch manchem Hörer noch nicht. Deswegen wäre es echt toll, wenn du das Unternehmen kurz vorstellen könntest, was ihr macht, wo ihr herkommt.
Klar, das mache ich gerne. Also wir bei Lang Recycling, wir sind familiengeführtes Metallrecycling-Unternehmen mit Sitz in Gaggenau in Baden-Württemberg. Wir haben derzeit knapp 250 Mitarbeiter, bewegen jährlich um die 800.000 Tonnen Schrott. Und haben im Grunde zwei Standbeine. Das erste Standbein ist das sogenannte Neuschrottrecycling. Das heißt, da haben wir uns stark auf die Entsorgung von produzierenden Unternehmen spezialisiert. Und das zweite Standbein ist der sogenannte Streckenhandel. Beim Streckenhandel traden wir Materialien lediglich. Die kommen dann auch gar nicht auf unser Lager. Das heißt, wir kaufen Materialien von anderen Recyclern, bündeln Mengen, können dadurch unseren Abnehmern gegenüber größere Mengenpakete anbieten. Und genau, das ist dann eben das zweite Standbein, der Streckenhandel.
Max, jetzt seid ihr ja nicht erst seit gestern im Geschäft, sondern schon tatsächlich 130 Jahre.
Absolut, ja.
Also das ist erstmal Gratulation dazu. Das haben nicht viele bisher geschafft. Was ist so, ich weiß auch, du bist noch keine 130 Jahre alt, aber wenn du jetzt einfach mal auf die Geschichte eures Unternehmens zurückblickst, eure Aktivitäten, was sind da vielleicht entscheidende Entwicklungsschritte gewesen? Was waren wichtige Meilensteine? Wie hat sich vielleicht auch das Miteinander entwickelt? Bis hin natürlich zur Digitalisierung, über die wir ja heute auch nochmal ein bisschen detaillierter sprechen werden. Aber was waren so in den letzten 130 Jahren so die Punkte?
Ja, also ich sag mal, die Sachen, die ganz, ganz weit zurückliegen, da kann ich wenig dazu sagen, da ist auch nicht allzu viel dokumentiert. Also wir konnten mit ein bisschen Mühe und Not rausfinden, dass die Geschichte 130 Jahre zurück reicht. Aber wenn ich jetzt so, ich sag mal, in so eine Zeit zurückblicke, wo es mich selbst schon gab oder was war da, ein ganz wichtiger Meilenstein war sicherlich, als wir Ende der 80er Jahre unseren Betrieb verlagern konnten. Wir konnten dann im Industriegebiet in Gaggenau einen Schrottbetrieb auf der grünen Wiese bauen und dadurch natürlich auch nach modernem Standard. Also wir haben damals auch bewusst nochmal auf die gesetzlichen Standard 1 draufgesetzt. Also das gesamte Gelände bei uns ist mit HDPE-Folie unterzogen, dass nichts ins Grundwasser kommen kann. Und fast die gesamten Recycling-Aktivitäten finden bei uns auch in Hallen statt. Das ist auch eine Besonderheit für einen Schrottbetrieb. Und ja, also damals hatten wir sozusagen die Möglichkeit, die Weichen richtig zu stellen, auch für die zukünftige Erweiterung. Und wir hatten da auch Flächen, wo wir kontinuierlich immer weiter wachsen konnten im Laufe der Jahre. Deswegen würde ich sagen, das war wahrscheinlich so einer der größten Meilensteine in der Geschichte.
Jetzt wissen wir auch zumindest ungefähr, wie alt du bist. Die Hörer sehen dich ja nicht. Man kann aber tatsächlich ein Bild auf LinkedIn von dir sehen. Also du bist ja noch relativ jung, du bist, wie gesagt, noch keine 130.
Wissen die Hörer jetzt, dass ich noch keine 130 bin.
Also bei meiner Oma würde ich mal behaupten, die wird 130. Die wird jetzt bei 100, das ist wann. Aber
wow, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße an die Oma. Die hört uns tatsächlich hin und wieder, lieber Tom. Jetzt bist du, übrigens, ich würde nicht Schrott sagen. Sag mal Metallverarbeitung, das klingt ein bisschen schicker.
Metallverarbeitung.
Genau. jetzt bist du ja, glaube ich, noch gar nicht so lange dabei. Du hast auch gar keinen, du hast keinen technischen Hintergrund. Du hast ja auch bei der Deutschen Bank mal gearbeitet oder hast dann Praktikum gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt auf.
Ja, und das war eher ein Praktikum, aber genau. Also ich habe, also was richtig ist, ich habe keinen technischen Hintergrund. Ich kam 2016 zu uns ins Familienunternehmen. Ich habe davor für eine internationale Managementberatung gearbeitet. Ich habe mal BWL studiert. Genau, das heißt, ich komme so ein bisschen aus einer anderen Ecke, wenn man so will, und bin auch kein Techniker, aber klar, ein Familienunternehmen, das ist immer präsent. Das ist schon in der Kindheit immer präsent. Das ist im Laufe des Lebens immer wieder präsent. Also von dem her trotzdem immer die Berührungspunkte gehabt zu unserem Unternehmen und auch zur Branche.
Und wie war dein Einstieg? War das einfach? Gab es viel Hello, jetzt ist er endlich da. Wir haben die ganze Zeit auf Max gewartet. Oder oh nee, jetzt kommt hier der Nächste lang um die Ecke und will uns wieder erklären, wie die Welt sich dreht. Wie hast du das empfunden?
Also eher so, dass viele sich, denke ich, schon gefreut haben, als ich gekommen bin. Und wie war der Einstieg? Also ich meine, es war auch erstmal eine Umstellung, muss ich sagen. Ich habe hier vorhin in einem ganz anderen Umfeld gearbeitet und dann war es bei uns im Unternehmen natürlich viel kleiner, mittelständischer. Aber mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, wenn man dann auch schon von Anfang an irgendwie sich mit einer ganz großen Vielfalt an Themen beschäftigt. Wir haben super Leute hier. Das ist ein sehr familiäres Miteinander. Also von dem her würde ich sagen, der Einstieg, der war ganz gut.
Sehr schön. Thema Generationswechsel ist ja immer ein wichtiges, großes Thema, gerade auch mittelstandsgeprägten Entsorgungswirtschaft, Recyclingwirtschaft. Aus deiner Sicht jetzt, welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen ergeben sich daraus, so ein Familienunternehmen in die nächste Generation zu bringen, weiterzuentwickeln?
Große Chancen sehe ich, dass wir als Langrecycling, würde ich behaupten, sehr gut aufgestellt sind. Also wir haben wirklich hier ein tolles Team. Wir haben sehr viel Erfahrung im Unternehmen. Wir haben sehr gutes Standing im Markt, bei unseren Kunden, bei unseren Geschäftspartnern. Das ist eine tolle Ausgangssituation, so ein Unternehmen dann noch weiter zu entwickeln. Welche Risiken gibt es da? Also wir sind natürlich derzeit in der Stahl- und Metallbranche in einem schwierigen Umfeld. Und das heißt, wir müssen uns einfach an die Gegebenheiten anpassen, müssen schauen, wie wir damit umgehen, weil es ergeben sich auch neue Chancen in diesem schwierigen Umfeld, aber es ist erstmal kein reines Weiter wie bisher sozusagen.
Okay, und das nicht weiter wie bisher, ist das schwer umsetzbar? Muss man da viele Hürden überwinden oder ist dann Bewusstsein dafür da?
Ja, also wir sprechen uns viel intern auch im gesamten Führungskreis zu der Veränderung, die gerade in der Metallindustrie ansteht. Vielleicht auch nochmal ganz kurz, was meine ich überhaupt konkret damit? Also damit meine ich, einerseits wird ja irgendwo der Schrottbedarf sehr wahrscheinlich steigen perspektivisch. Also davon gehe ich persönlich zumindest aus. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Szenario man zugrunde legt. Aber die meisten Szenarien sagen eher einen steigenden Schrottbedarf voraus, insbesondere bei hochwertigen Neuschrotten. Gleichzeitig gehe ich aber auch davon aus, dass das Angebot im Neuschrottbereich eher rückläufig ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass sozusagen in Deutschland die Industrieproduktion noch wesentlich steigen wird. Es gab in den letzten Jahren ein paar Closed Loops, sodass auch Mengen sozusagen aus dem Zugriff für den Handel verschwunden sind. Das heißt, der Kuchen wird insgesamt etwas kleiner und damit auch der Wettbewerbsdruck größer. Und das sind die Themen, womit wir uns gerade auseinandersetzen. Und klar, daraus ergeben sich Chancen, weil ich denke, wenn sozusagen in Zukunft die Schrottnachfrage steigt, haben wir erstmal eine wichtige Aufgabe zu tun. Und dann ist dann auch Raum sozusagen, auch die Wertschöpfungstiefe etwas zu erhöhen, auch gucken, Schrotte einsetzbar zu machen, die heute vielleicht noch nicht so einsetzbar sind bei den Verbrauchern in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland, auch insgesamt strategische Versorgungskonzepte zu entwickeln. Das heißt, da gibt es schon Chancen. So, das sind die Veränderungen, die wir gerade sehen. Ist es schwierig? Ist es einfach? Also jede Veränderung ist ja nie ganz einfach, weil am einfachsten ist ja immer, man macht weiter wie bisher. Man lässt alles so, wie es ist. Das ist eingeschwungen. Also von dem her würde ich sagen, es ist zumindest anstrengend manchmal.
Klar, nachvollziehbar.
Sag mal, Max, wer war eigentlich dein Vorgänger?
Mein Vorgänger ist mein Vater, der Martin Lang, der jetzt aber auch noch im Unternehmen als Geschäftsführer aktiv ist.
Das wollte ich dich gerade fragen. Also da ist schon auch noch dein Vater mit dabei und bringt auch noch sein Wissen. Ich hoffe, er ist ja auch noch nicht 130, aber wahrscheinlich schon geballtes Wissen mit ein und unterstützt dich da auch und ihr arbeitet als Team. Und gibt es auch, auch ein paar Punkte, wo du sagst, bei denen du gesagt hast, die will ich ganz anders machen als mein Vater? Also ist das, oder?
Also klar, mein Vater und ich, wir repräsentieren zwei unterschiedliche Generationen. So, wie du gesagt hast, Julia, er bringt extrem viel Erfahrung mit ein. Ich kann sehr viel von ihm lernen. Ich habe viel gelernt darüber, wie der Schrottmarkt funktioniert, insbesondere der Neuschrottbereich. Mein Vater hat sein Ohr immer eng am Kunden und das ist auch ein ganz wichtiges Learning für mich gewesen. Das hat auch das Unternehmen stark nach vorne gebracht. Aber natürlich gibt es auch Bereiche, wo wir unterschiedlich ticken, auch aufgrund der Tatsache, dass wir aus unterschiedlichen Generationen kommen. Ich würde schon sagen, ich stehe irgendwo ein Stück weit für eine andere Unternehmenskultur. Ich bin vielleicht auch ein bisschen eher dann noch bereit, auch Risiken einzugehen, weil mir klar ist, dass sich vieles verändert. Für meinen Vater ist es sehr wichtig, Dinge weiter zu perfektionieren, die auch schon gut funktionieren. Also ich denke, da gibt es vielleicht schon das eine oder andere Thema, wo wir uns auch unterscheiden natürlich.
Und aber auch ganz sicher gute Synergien dann auch schaffen, ne? Der eine Perfektionist. Absolut. Und der andere ein bisschen mehr Risiko. Das kann ja eigentlich auch ganz Gutes schaffen. Ja.
Absolut. Also ich denke, das ist eine ziemlich gute Kombination.
Ja. Also an der Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an den Vater.
Ja, danke.
Sehr gut. Julia hat ganz am Anfang schon mal gesagt, es gibt noch eine von dir entwickelte, gegründete Online-Plattform, Resphere. Mhm. Das ist vielleicht auch noch nicht jedem im Begriff. Könntest du das nochmal ganz kurz vorstellen, was da genau dahinter steckt, wie es zu dieser Idee kam, was das Ziel ist?
gerne. Also ich kann auch gern tatsächlich erstmal ein bisschen dazu erzählen, wie es zu dieser Idee kam, weil die Geschichte ist eigentlich ganz interessant. Also ich habe ja gesagt, dass ich 2016 ins Familienunternehmen kam und so die Jahre 16, 17, 18 waren für mich gefühlt so eine Hochphase der Digitalisierung. Alles war auf einmal disruptiv und wir hatten das Gefühl, alles wird digitalisiert werden. So und hatten das einerseits als Riesenchancen wahrgenommen, aber auch als Risiken, weil wir wussten, was bedeutet das für unseren Bereich. Und ich habe mir damals gedacht, okay, wenn jetzt wirklich überall Disruptoren eindringen und irgendwelche Plattformmodelle installieren, dann muss das ja eigentlich bei uns im Handelsbereich sein, weil im Handel, da geht es um Informationen, da geht es um Transparenz, da könnte doch so der Handelsplattform eigentlich mal irgendwann zum Fliegen kommen. Und ja, mit dieser Idee bin ich dann losgezogen, habe mir gedacht, okay, das ist, also wenn das passieren würde, das wäre erstmal nicht gut für uns als Unternehmen, das würde uns auch im Kerngeschäft bedrohen, aber wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann wird es ein anderer machen und dann werden wir vom Spielfeldrand zuschauen. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was würde das dann bedeuten? Habe mal so Ideen gesammelt, schon mal angefangen, so eine Plattform zu konzeptionieren. Es gab damals auch schon erste First Mover in dem Bereich, aber es gab noch keine Plattform, die sich etabliert hatte. Und dann bin ich mit den Ideen einfach mal in Kundengespräche gegangen und wollte wissen, was die da so drüber denken. Und zu meiner großen Überraschung hatten die überhaupt kein Interesse an der Handelsplattform. Also ich hatte das Gefühl, an was Großem dran zu sein und die wollten es eigentlich gar nicht haben. Weil die Kunden, die hatten, das habe ich dann rausgefunden, die hatten erstens ist der Neuschrottbereich ja ein Stück weit regional, weil es müssen kurzfristig Behälter getauscht werden. So, dann bin ich auch irgendwo regional begrenzt, wer überhaupt so eine Entsorgung übernehmen kann. Dann hatten die Abfallerzeuger schon eine relativ gute Transparenz über den Markt. Die wussten eigentlich, wer in Frage kommt, wer hat die richtigen Zertifikate und so weiter. Und außerdem hatten sie auch schon Software, um Ausschreibungen durchzuführen, zumindest die meisten Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe. Also so eine Handelsplattform hätte gar keinen Mehrwert geschaffen. Aber dadurch ist ein sehr wertvoller Dialog entstanden mit den Kunden, weil dann konnte ich sozusagen ins Gespräch einsteigen, wo sind denn tatsächlich eigentlich eure Probleme in eurem täglichen Doing? Und so ist dann mit den Kunden gemeinsam die Idee für ReSphere entstanden. Und ReSphere ist eine Software, also Software-as-a-Service-Lösung, die Abfallerzeugern hilft, mehr Transparenz und Effizienz in ihre Recyclingprozesse reinzukriegen. Mhm. Also im Kern besteht ReSphere aus Dashboards. Es gibt ein Dashboard zur Wirtschaftlichkeit der Recyclingaktivitäten. Es gibt ein Dashboard zur Nachhaltigkeit der Recyclingaktivitäten, wo auch beispielsweise Abfallbilanzen, Recyclingquoten und so weiter enthalten sind. Und die Daten, die kommen mit KI-Unterstützung da rein. Also das heißt, die User, die laden einfach ihre Dokumente hoch und mithilfe von KI wird es ausgelesen und die Dashboards befüllt. Und so ist dann sozusagen, um wieder den Bogen zurückzuspannen, was Cooles, Innovatives, auch dank der Gespräche mit den Kunden entstanden.
Das heißt, die Nutzer der Plattform bekommen dann einen genauen Überblick über die bei ihnen anfallenden Abfälle, welche Wege die gehen, welche Einsparungen, auch für Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherlich interessant.
Genau, also es gibt sogar ein eigenes Modul nochmal für diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo dann auch die Daten in dem richtigen Format schon aufbereitet werden.
Kleiner Exkurs von meiner Seite, also dieses Thema Handelsplattform für Sekundärrohstoff, du sagtest schon, da gab es einige First Mover, wenn ich da zurückdenke an die Zeit, bei uns sind dann auch einige aufgeschlagen, war immer mal wieder Thema und wenn ich jetzt genau überlege, gibt es die alle gar nicht mehr, soweit ich weiß, also hat sich dann offenbart.
Also wir kaufen keinen Schrott über Handelsplattformen und verkaufen auch keinen, das heißt, das Thema hat sich dann weniger durchgesetzt.
Ja.
Gold, da war auch wieder so eine Goldgräberstimmung, ne?
Ja, total.
Das ist ja immer das, was dann immer erstmal passiert. Oh, neues Business, Goldgräberstimmung, alle stürzen sich drauf, aber dann wirklich so einen langen Atem zu haben, das Thema weiterzuentwickeln, das ist es, glaube ich, dann am Ende des Tages.
Ja.
Also, ja.
Also und meine Meinung ist, dass da auch eine Schablone über was gelegt wurde, aber das war zu stark vereinfacht. Also nur weil jetzt eine Handelsplattform in anderen Bereichen gut funktioniert hat, konnte man das nicht einfach eins zu eins übertragen. Und das war für mich wirklich auch ein sehr wichtiges Learning aus dieser Zeit, wie wichtig das ist, eigentlich ganz genau seinen Kunden zuzuhören und rauszufinden, wo drückt eigentlich der Schuh, und dann zu überlegen, wie lösen wir das Problem und nicht vorher mit der Lösung anzukommen.
Das siehst du, das ist wie das Pfand auf die Lithium-Batterien. Nur weil es bei den Flaschen funktioniert, heißt es nicht, dass es zu sein. Aber das ist ein anderes Thema an dieser Stelle. Das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Wie ist es? Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen smarte Lösungen, Fachkräftemangel. Ne? Das ergänzt sich ja dann eigentlich auch ganz gut, wenn man Prozesse schlanker macht und. Aber so, ihr wollt ja auch weiter. Ihr wollt ja auch weiter. Wie ist es so in der Zusammenarbeit mit Hochschulen? Seid ihr da gut vernetzt? Seid ihr da dran?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema für uns. Also schon seit vielen Jahren. Das war eigentlich auch so eines der ersten Themen, das ich damals so nach meinem Einstieg schon in Angriff genommen habe. Hat angefangen mit der Hochschule Pforzheim, wo wir anfangs gemeinsame Exkursionstage hatten, dann Projektarbeiten, die bei uns im Haus betreut wurden, oder Abschlussarbeiten zu Themen, die uns interessiert haben. Bis hin jetzt auch aktuell haben wir gemeinsam ein tolles gefördertes Projekt, wo es um die automatisierte Sortierung von Aluschrotten geht. Also sozusagen diese Zusammenarbeit ist weiter gewachsen, aber auch mit anderen Hochschulen. Also wir haben mittlerweile eine Kooperation mit der DHBW Karlsruhe. Wir bieten da einen Bachelorstudiengang an, BWL Industrial Management und auch mit dem KIT. Also mit der Uni in Karlsruhe haben wir eine gute Verbindung, haben da auch schon gemeinsam Studien durchgeführt. Also Hochschulkooperationen sind für uns ein gutes Mittel, um Zugang zu aktueller Forschung, zu Know-how, zu Methodik zu bekommen.
Du hast schon angesprochen, da gibt es ein Projekt zur Sortierung von Aluschrotten. Kannst du da näher drauf eingehen? Geht es da darum zu sehen, welche einzelne Metallsortenlegierungen man dann auseinanderbekommt und sagt, das geht in dem Prozess und das geht in dem Prozess, oder?
Ja, also da geht's, da haben wir uns mit Projektpartnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammengetan, von der Anfallstelle bis zum Schnellstbetrieb und Sortieranlagenhersteller und Hochschule und Ingenieurbüro und so weiter, werden auch gefördert vom BMWE für unser Projekt, und es geht tatsächlich um die Sortierung von vermischten Aluminiumschrotten mit LIPS-Technologie, also mit Laser werden die Bleche, also es sind hauptsächlich Blechschrotte, die wir damit sortieren, werden abgefunkt und dann mit einem Luftstoß getrennt, vereinzelt.
Ich bin auch kein Techniker insofern.
Ich probiere mir das gerade noch vorzustellen, aber ich glaube, es ist ganz anschaulich gewesen. Danke.
Aber Kooperation, sagtest du ja auch, ihr bietet einen Bachelorstudiengang an. Kooperation mit Hochschulen sind ja auch in dem Punkt dann ein Thema Fachkräftemangel. Also Nachwuchskräfte bekommen, frühzeitig schon vielleicht ans Unternehmen binden. Wie ist denn das Thema Fachkräftemangel? Ihr sitzt in, da genau, das ist im Murgtal, Nähe Rastatt, Karlsruhe, Baden-Baden, so die Ecke. Verlag.
Die kennst du ja, die Ecke.
Genau. Olditz sitzt ja in Gernsbach, das ist der Nachbarort.
Ja.
Ist das Thema Fachkräftemangel ein großes Thema, oder ist es gerade schon spürbar durch die doch eher schwierige konjunkturelle Lage, dass es sich ein bisschen entspannt?
Also so insgesamt ist mein Gefühl, dass es sich schon wieder etwas entspannt. Aber im Grunde muss ich die Frage differenziert beantworten, weil es kommt so ein bisschen drauf an, für welche Bereiche. Also wenn es jetzt Bereiche sind, wo man auch sehr gut, ich sag mal, aus Nachbarindustrien, jetzt zum Beispiel im kaufmännischen Bereich oder so, in einer sehr allgemeinen Ausbildung starten kann, da haben wir momentan weniger Engpässe. Aber es gibt jetzt auch Bereiche wie zum Beispiel Lkw-Fahrer oder Elektriker, wo es teilweise auch ein bisschen tricky sein kann, dann die Stellen zu besetzen.
Also Tom, wenn du doch noch mal was suchst.
Ja, klar.
Wir suchen immer gern gute Leute, ja.
Weiß ich Bescheid, wo ich mich melden kann.
Der Trucker Tom, ey, ich würde es eigentlich ganz cool finden. Direkt vom Bock.
Es, entschuldigt, jetzt habe ich jetzt sind Bilder in meinem Kopf. bietet ihr eigentlich auch intern Fortbildungsprogramme an, Weiterschulungen, dass sich da auch das Personal weiterentwickeln kann? Oder dass
ja, das
sagt, wir bezahlen euch einen LKW-Führerschein, dafür bleibt aber die nächsten 10 Jahre bei uns? Also
da bin ich jetzt ganz ehrlich ein bisschen überfragt, weil wir hatten das mal diskutiert und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir das machen mit diesen LKW-Führerscheinen. Also die Überlegungen gab es auf jeden Fall schon mal. Insgesamt investieren wir natürlich schon in die Fortbildung unserer Mitarbeiter. Also wir bieten fachspezifischen Schulungen bis hin auch zu Sprachkursen und so weiter, bieten wir schon viel, um die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Es hat ja auch zusätzlich nochmal, also einerseits ist für uns wichtig, dass sich die Mitarbeiter weiterentwickeln, aber es steigert ja auch ein Stück weit die Arbeitgeberattraktivität, weil ich mich ja auch als Mitarbeiter in der Regel weiterentwickeln will und was Neues dazulernen möchte.
Ja, klar. Macht ja total Sinn. Okay, das mit dem LKW-Führerschein, das klärst du dann nochmal.
Sorry für die schwammige Antwort an der Stelle.
Gar kein Problem, überhaupt gar kein Ding. Du kannst nicht alles immer ganz genau bis ins Detail wissen. Du hast ja ganz andere Themen vor dich. Es gibt ja auch eine Entwicklung. Was sind denn gerade so eure größten Herausforderungen? Was sind so die Themen, die dich beschäftigen jetzt und in der Zukunft?
Ja, also im Grunde die Themen, die ich eben schon mal so ein bisschen angerissen habe, die Veränderungen in der Stahl- und Metallindustrie, die beschäftigen mich, die beschäftigen uns im Unternehmen mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, dass die letzten politischen Weichenstellungen, die jetzt gerade getroffen wurden und werden, dass die helfen sozusagen der Stahl- und Metallindustrie, dass es sich erholen kann. Mein Gefühl ist, dass die schwierige Situation in dieser Industrie in den Köpfen der Allgemeinheit, aber auch in der Politik angekommen ist. Das finde ich schon mal gut. Also das beruhigt mich auch. Und das ist sozusagen ein Thema, was mich beschäftigt. Und für uns sind die strategischen Implikationen die Themen, die ich eben schon mal angesprochen habe. Also das heißt eine Knappheit im Neuschrottbereich, wo wir einfach schauen müssen, wie wir darauf reagieren. Der Altschrottbereich, der wird ja möglicherweise moderat weiter wachsen, bietet auch noch zusätzliches Potenzial. Die Schmelzbetriebe werden sich am Ende des Tages auch ein Stück weit Gedanken darüber machen müssen, wie sie auch schlechtere Qualitäten einsetzen können in Zukunft. Das heißt, man muss diese schlechteren Qualitäten besser aufbereiten.
Also quasi dann auch an der Stelle gucken, wie man es besser aufbereiten kann, wie man da mit anderen Technologien oder mit einer besseren Trennung da besser rankommt.
Genau, das kann ein wichtiges Thema sein für die Zukunft.
Und du sagtest schon, die Anfallstellen für Neuschrott, ganz am Anfang sagtest du, das ist eines eurer Kerngebiete, Haupttätigkeitsfelder, ist dann aber sehr regional, sagtest du ja auch schon, aufgrund der Logistikkosten.
Ja, also sehr regional. Also jetzt in der Entsorgung sozusagen, im Eingang der Materialien ist es schon ein Stück weit regional, aber wir haben auch Kunden, die wir überregional entsorgen, wo wir dann mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten, also auch im Ausland, wo wir dann nochmal jemanden vor Ort haben, der dann diesen Containertausch macht. Wir kümmern uns um die Vermarktung. Also solche Szenarien gibt es schon auch. Von dem her ist es nicht ganz so regional, aber es muss halt am Ende immer einer regional da sein, der dann auch tatsächlich den Schrott abholt. Und diese Regionalität, die sind dann halt irgendwie, ich sag mal, 200 Kilometer um Gaggenau oder so. Also jetzt auch nicht super, super regional.
Da deckt man schon einiges ab.
Ja.
Weil, komm, 200 Kilometer ist wirklich gar nicht so. Also das ist dann dein zukünftiger Arbeitsbereich, Tom. 300 Kilometer.
Wir bleiben im Thema, sehr gut.
Ich bleib dabei, es hat sich einfach jetzt bei mir manifestiert, dass du Trackerfahrer wirst, Tom. Es ist jetzt einfach so.
Die Regionalität hängt auch immer ein Stück weit mit dem Material zusammen natürlich. Je hochwertiger das Material, umso mehr Frachtkosten verträgt es am Ende.
Ja, klar.
Also auch da ist es ein Stück weit abhängig von.
Ja, natürlich. Wie siehst du die, also du, ich gehe mal stark davon aus, dass du jetzt da bleibst, wo du bist.
Ja, klar.
Also würde ich jetzt einfach mal so, dass du jetzt nicht die Kündigung hinschmeißt und sagst, super, aber jetzt kannst du es wieder selber machen. Weil wenn du, jetzt ist es vielleicht auch immer ein bisschen eine schwierige Frage, aber jetzt gucken wir mal, springen wir mal in die Zukunft und wir laden dich in 5 Jahren oder in 10 Jahren wieder ein. Ich bin dann noch älter als ihr, aber wie?
Alterst du schneller?
Ja, ich alter schneller. Ich hatte jetzt eine Hautanalyse, ganz, ganz schlimm, Tom, ganz schlimm. Mach das bloß niemals, das quält einen nur. Aber jetzt, was glaubst du, was hoffst du, kannst du uns dann berichten, erzählen? Wo siehst du euch?
Also mein Anspruch ist, dass wir in der Zukunft weiterhin ein innovatives Metallrecycling-Unternehmen sind, das auch weiterhin an vorwärtsgewandten Themen dran ist und das eine wichtige Rolle einnimmt in der Versorgung der Stahl- und Metallindustrie in einem immer enger werdenden Schrottmarkt.
Das ist eine smarte Antwort.
Sehr schön. Ja, also Max, besten Dank für das Gespräch auf jeden Fall. Da waren viele spannende Einblicke in verschiedene Themen. Schrott- und Metallrecycling, Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen, Innovation, Ausblick auf die Zukunft. Schön, dass du dabei warst. Besten Dank dafür auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ich danke euch.
Danke
Julia, danke Tom.
Und dann laden wir dich in 5 Jahren ein. Wir haben es ja jetzt hier manifestiert. Und dann wird Tom Truckerfahrer sein und du wirst uns berichten, dass du deine Ziele erreicht hast. Nein, vielen lieben Dank, Max, dass du ja im November jetzt mit dabei warst. Dankeschön. Und wir können fast sagen, wir haben den 11.11. 11.11 Uhr.
Ja, wo sind jetzt die Berliner?
Wo sind die Kölner? Die sind jetzt
Entschuldigung,
alle.
Bei uns sind Berliner sind Krapfen hier in der Region. Aber das heißt bei uns Berliner, ja.
Ah, okay. Ah, ja, okay, gut. Yeah.
Noch was gelernt, ja.
Genau, in diesem Sinne.
Okay, in diesem Sinne enden wir jetzt mal wieder mit einer kleinen Julia-Blamage und ich sende liebe Grüße nach Köln. Und natürlich auch. Danke.